Ich finde, für Pastoren, Pfarrer, Prediger und so ist es immer ein entscheidender Vorteil, wenn sie wissen, von was sie reden. Deshalb habe ich mir in den letzten Wochen, oder ich bin in den letzten Wochen zum fanatischen Leser der 7 Narnia-Bände geworden, bin jetzt bei Band 5, muss aber zugeben, dass ich den ersten nicht gelesen habe. Und ich habe mir natürlich letzten Freitag die Verfilmung des zweiten Bandes, Der König von Narnia, hier im Kino 2 angeschaut. Heute und nächstes Mal, also an Heiligabend selbst, ja, wollen wir diesen Streifen zum Anlass nehmen, ausgehend von Narnia, über Gott zu reden. Und auch über Weihnachten. Mal schauen, ob das funktioniert und ob euch das schlüssig erscheint nachher. Ich habe also auch ein bisschen vor, heute ganz offen Werbung für diesen Film zu machen. Also, heute der erste Teil. Wir haben diese zwei Gottesdienste mal Aslans Land genannt. Und heute der erste Teil. Immer zu Winter und niemals Weihnachten. Für die, die nichts mit der Sache anfangen können, eine kurze Einführung in die Story. Diese ganze Geschichte spielt in England zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Diese Kinder, Lucy, Edmund, Susan und Peter, werden aus Sicherheitsgründen, weil eben ihre Stadt bombardiert wird, aufs Land gebracht und kommen dort unter bei einem, in einem Haus von einem ziemlich schrulligen Professor. Und in diesem Haus entdeckt zuerst nur die jüngste Lucy, dann aber später auch alle vier Kinder in einem Wandschrank eine ganz andere Welt. Sie finden also in diesem Wandschrank sozusagen die Tür zu einer anderen Welt. Und in dieser Welt ist es so, dass dort Wesen leben, Fabelwesen, die es in unserer Welt so eher nicht gibt. Diese Welt wird bevölkert unter anderem von sprechenden Tieren. Das Land Narnia. Lucy ist die erste, die dorthin kommt. Sie trifft bei ihrem ersten Besuch einen Faun. Ich erkläre euch jetzt nicht, was das ist. Es ist egal. Einen Faun namens Tumnus und befreundet sich mit diesem Faun. Und er erzählt ihr die traurige Wahrheit über Narnia. Narnia, in Narnia herrscht seit 100 Jahren Winter und niemals Weihnachten. Die weiße Hexe Yadis, so erklärt er ihr, hat Narnia verzaubert, hat sie mit Schnee, Eis, mit Gewaltherrschaft und Unterdrückung überzogen. Und die Geheimpolizei in Form von Wölfen dieser weißen Hexe ist überall, hat ihre Ohren überall. Es ist nicht einfach, in diesem Land Narnia zu leben, unter der Diktatur dieser weißen Hexe. Die frühere, so übersprudelnde Lebensfreude, das frühere, so schöne narnianische Leben ist komplett zum Erliegen gekommen oder fast komplett. Das erzählt alles dieser Faun. Und er sagt, die weiße Hexe sei eigentlich gar nicht die richtige, wahre Herrscherin, rechtmäßige Herrscherin über Narnia. Aber der wahre König sei eben nicht da. Er sei schon lange nicht mehr da gewesen. Das sind die Worte dieses Fauns. Als dann die vier Kinder zusammen in dieses Land kommen, Lucy hat sie dann irgendwann so weit gebracht, finden sie die Höhle dieses Fauns verwüstet, den Faun selbst verschleppt von der weißen Hexe. Und nach einigem Zögern beschließen sie, ihm zu helfen. Und das ist der Moment, an dem sie auf die Biber treffen.
Das ist ein Biber.
Lieber. Lucy Pattinson.
Ja. Dieses Taschentuch habe ich doch Herr Tumnus
geschenkt. Er hat es mir gegeben, bevor Sie geschnappt haben.
Geht es ihm gut?
Wir müssen hier weg.
Was macht ihr denn?
Sie hat recht. Du weißt doch gar nicht, ob wir ihm vertrauen können.
Er sagt, er kennt den Faun.
Er ist ein Biber. Eigentlich dürfte er gar nichts sagen.
Es gibt eine Prophezeiung. Zwei Jungen und zwei Mädchen werden erscheinen, um die weiße Hexe zu besiegen. Und der grausame Winter wird ein Ende haben.
Sie sagen, Aslan ist unterwegs. Vielleicht ist er schon gelandet. Und da geschah etwas Sonderbares. Keines der Kinder wusste mehr als du oder ich von Aslan. Aber sobald der Biber die Worte ausgesprochen hatte, überkam jedes von ihnen eine eigene Empfindung. Vielleicht ist es dir schon einmal im Traum widerfahren, dass jemand dir etwas sagt, was du gar nicht verstehst. Im Traum ist es von ungeheurer Bedeutung. Entweder so schrecklich, dass der ganze Traum zu einem Albtraum wird, oder zu lieblich, um dafür Worte zu finden. So herrlich, dass es den Traum wundervoll macht und du dich dein Leben lang daran erinnerst und dich immer wieder nach ihm zurücksehnst. So ähnlich war es jetzt. Bei dem Namen Aslan fühlte jedes Kind eine andere Erregung in sich aufsteigen. Edmund einen ungeheuren, geheimnisvollen Schrecken. Peter plötzlich Mut und Abenteuerlust. Sus einen köstlichen Duft in der Luft, während herrliche Klänge sie überfluteten. Lucy aber war es wie an einem Sommermorgen, wenn die großen Ferien beginnen. Wer ist Aslan? Fragte Sus. Aslan, antwortete Herr Biber, das wisst ihr nicht? Er ist der König. Er ist Herr über die Wälder, aber er ist nicht oft hier. Weder in meines Vaters Zeiten, noch solange ich lebe, war er hier. Aber wir haben gehört, dass er nun kommen wird, und er soll schon zurückgekehrt sein. Er wird mit der weißen Hexe abbrechen. Er wird Tunis retten, nicht ihr, liebe Kinder. Wird sie ihn nicht auch in Stein verwandeln? Fragte Edmund. Mein Gott, Adamssohn, wie kannst du etwas sagen? Antwortete der Biber mit lautem Gelächter. Ihn in Stein verwandeln? Wenn sie in ihrer ganzen Größe vor ihm stehen und ihm ins Gesicht blicken kann, ist es das Äußerste, was ihr gelingt. Mehr kann sie sicher nicht. Nein, nein, es wird alles recht werden, so wie es in einem alten Spruch heißt. Das Krumme wird gerad, sobald Aslan naht. Beim Klang seiner Stimme verweht alles Schlimme. Entblößt er die Zähne und schüttelt die Mähne, wird Winter vergehen und Frühling erstehen. Das begreift ihr erst, wenn ihr ihn seht. Aber werden wir ihn denn sehen? Fragte Sus. Ja, ihres Tochter. Darum habe ich euch hierher gebracht. Ich soll euch zu ihm führen, sagte er lieber. Ist er ein Mensch? Fragte Lucy. Aslan ein Mensch? Sagte der Biber empört. Keine Rede davon. Ich habe euch doch gesagt, dass er der König der Wälder ist und der Sohn des großen Königs jenseits der Meere. Wisst ihr denn nicht, wer der König der Tiere ist? Aslan ist ein Löwe. Der Löwe. Der große Loi. Oh, rief Sus. Ich dachte, er sei ein Mensch. Ist man dann auch sicher vor ihm? Vor einem Löwen habe ich Angst. Das macht nichts, mein Kind. Du sollst auch Angst haben, sagte die Biberin. Wenn jemand vor Aslan erscheint, ohne dass ihm die Knie zittern, dann ist er entweder unerhört mutig oder bloß ein Narr. Dann ist man also doch nicht sicher vor ihm, meinte Lucy. Sicher, wiederholte Herr Biber. Ja, hast du denn nicht gehört, was meine Frau sagte? Wer hat denn von sicher geredet? Natürlich ist man nicht sicher vor ihm, aber er ist gut und er ist der König. Ich möchte ihn sehen, erklärte Peter, auch wenn ich mich noch so sehr vor ihm fürchte. Ausgezeichnet, Adamssohn, rief der Biber und schlug seine Pfote so kraftvoll auf den Tisch, dass die Tassen und Schüsseln klirrten.
In Narnia herrscht eisiger Winter. Das Leben hier ist gefährlich geworden. Die Biber müssen kurz nach dieser Unterredung fliehen, weil die Wölfe der weißen Hexe diesen Bau umzingeln. Das Leben ist gefährlich geworden, vor allem für die, die sich nicht unter die Herrschaft dieser weißen Hexe beugen und ihr unterwerfen. Aber diese zwei Biber, sie spielen so ein bisschen eine Schlüsselrolle in diesem Film auch. Sie sehen mehr als den Schnee, das Eis, die Diktatur, den Tod. Diese zwei Biber sind beseelt von einer Hoffnung. Und diese Hoffnung heißt Aslan, der Sohn des großen Königs jenseits der Meere, der rechtmäßige Herrscher Narnias. Und sie wissen von einer alten Prophezeiung, das Krumme wird gerad, sobald Aslan naht. Beim Klang seiner Stimme verweht alles Schlimme, entblößt er die Zähne und schüttelt die Mähne, wird Winter vergehen und Frühling erstehen. Diese Prophezeiung über Aslans Kommen hält einen merkwürdigen Optimismus in diesen beiden Bibern wach. Und das ist Advent. Das ist Advent. Einen merkwürdigen Optimismus haben mitten im Winter. Advent heißt übersetzt Ankunft. Wie sagt der Biber, sie sagen, Aslan sei unterwegs. Ankunft. Und jetzt einen kleinen inhaltlichen Schwenk, aber den kann ich euch zumuten. Jesaja. Jesaja war kein Biber. Jesaja lebte vor rund 2700 Jahren. Hintergrund seiner Geschichte ist nicht eine vereiste Schneelandschaft, sondern ganz im Gegenteil, dann noch eher der heiße Wüstensand im Vorderen Orient. Aber auch Jesaja lebt in einer dunklen Zeit und auch er sieht etwas und weiß etwas, was die meisten seiner Zeitgenossen nicht sehen. Ich lese aus Jesaja 9, und ihr seht das hier vorne auch. die Verse 1 bis 6a. Was er sieht, ist Folgendes. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Herr, du vermehrst sie und du schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir wie bei der Ernte und wie beim Verteilen der Kriegsbeute. Wie damals, als du das Volk von den Midianitern befreit hast, zerbrichst du das Joch der Fremdherrschaft, das auf ihnen lastet, und den Stock, mit dem sie zur Zwangsarbeit angetrieben werden. Die Soldatenstiefel, deren dröhnender Marschschritt sie noch im Ohr haben, und die blutbefleckten Soldatenmäntel werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist geboren. Der künftige König ist uns geschenkt. Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Macht wird weit reichen und dauerhafter Friede wird einkehren. Das ist auch Advent. Ein merkwürdiger Optimismus, obwohl es dunkel ist. Ein Licht sehen, obwohl es dunkel ist. Jesaja sieht das alles. Krieg, Soldaten, Stiefel, blutige Mäntel, Unterdrückung, Fremdherrschaft, Zwangsarbeit, da lebt er drin. Er sieht also sozusagen den eisigen Winter der Hexe. Ja? Aber er sieht mehr. Er redet von Freude, von Freiheit, von Frieden. Und er sieht es, weil er sieht, dass Gott kommen wird. Ein Retter, so sagt er, wird kommen. Und man wird ihn nennen, umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, Friedensfürst, ewiger Vater. Die Biber sagen von dem Löwen, ob man sich sicher ist vor ihm. Er hat von sicher geredet. Man ist nicht sicher vor einem Löwen. Aber er ist gut. Und er ist der König. So ähnlich hier bei Jesaja. Auf der einen Seite Herrscher und Held. Ist man sicher vor ihm? Auf der anderen Seite der Vater, der Friedefürst. Die Bücher sagen, er ist gut und er ist der König. Das Licht, das Jesaja sieht, das sieht er mitten in der Dunkelheit. Für ihn war das mörderische Fremdherrschaft. Ja, die knechtete sein Volk, zu dem er gehörte. Und es vergingen 700 Jahre, bis die ersten Menschen, die durchaus diese Prophezeiung von Jesaja kannten, spürten, jetzt sehen wir das Licht. Jetzt sehen wir das Licht. Das waren Menschen, die zu Beginn unserer Zeitrechnung dem Kind Jesus begegneten oder später dem Mann. Und plötzlich in diesem Menschen die Erfüllung dieser alten Worte, 700 Jahre alten Worte von Jesaja sahen. Ja, die Biberin oder die Frau Biber, als sie da hinkommt, die sagt, ich glaube, im Film sagt sie es auch, dass ich das noch erleben darf. Und es gibt bei der Weihnachtsgeschichte zwei alte Menschen, die Jesus, das Kind, auf den Arm haben und sie sagen, dass wir das noch erleben dürfen. Jesus kommt, der Sohn des großen Königs. So sagen es die Biber, der Sohn des großen Königs jenseits des Meeres. Und seitdem Jesus in diese Welt gekommen ist, hat es immer wieder viele Menschen gegeben, die mitten im Dunkeln das Licht sehen und es mit Jesus identifizieren. Von einem möchte ich kurz erzählen. Jochen Klepper war Journalist zur Zeit des Dritten Reiches und war mit einer Jüdin verheiratet und er kam mehr und mehr unter Druck. Zuerst nur beruflich. Irgendwann war es so, dass seiner Frau und seinen zwei Töchtern die Deportation drohte. Er schrieb 1937 einen Text, der heute ein Kirchenlied ist. Vielleicht hat sie ihn sogar selbst schon gesungen. Ich möchte das vorlesen. Einer, der im Dunkeln das Licht sieht. Die Nacht ist vorgedrungen. Der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Dem alle Engel dienen, wird jetzt ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Die Nacht ist schon im Schwinden. Macht euch zum Stalle auf. Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten Lauf von Anfang an verkündet. Seid eure Schuld geschah. Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah. 1937 sieht einer in der Dunkelheit das Licht. Die Nacht ist vorgedrungen. Es wird bald Morgen. Das ist Advent. Jochen Klepper, ein Mann mit einem merkwürdigen Optimismus. Obwohl er von seiner Persönlichkeitsstruktur eher ein manchmal melancholischer Mann war. Bist du ein Mensch, der Dunkelheit empfindet? Bist du ein Mensch, der die Dunkelheit empfindet? Heute meine ich. Nicht vor 2700 Jahren und nicht zur Zeit Jesu und nicht zur Zeit Jochen Klepper, sondern heute. Hier in unserem Land, in der Stadt Würzburg, in der du lebst. Oder in deinen eigenen vier Wänden. Bist du einer, der daran leidet, dass Winter ist? Im übertragenen Sinne. Manchmal habe ich so leichte Anflüge von depressiven Phasen. Also ich meine jetzt nicht die Depression als Krankheit, sondern das, was wir so manchmal ein bisschen lapidar Depri-Stimmung nennen. Vielleicht auch so was Melancholisches. Ich glaube, ganz viele von euch kennen das. Das kommt manchmal so über einen. Da nimmst du plötzlich wahr, dass es ganz schön dunkel ist. Und dass es ganz schön kalt ist. Das kann dir passieren mitten in der fröhlichsten Weihnachtsstimmung. Das kann dir auf dem Weihnachtsmarkt passieren. Vielleicht sogar gerade dann, wenn die Leute um dich drum fröhlich und ausgelassen sind. Plötzlich spürst du etwas Beklemmendes. Etwas, wo du weißt, es ist irgendwie eine unausweichliche Gewissheit. Etwas stimmt nicht. Und es stimmt ganz und gar nicht in dieser Welt. Und du spürst, dass das alles hier, was man so erlebt, das Leben, irgendwie ganz schön traurig ist und dass es auch ganz schön aussichtslos ist, zu hoffen, es würde alles irgendwann doch wieder gut. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich meine jetzt gar nicht so sehr, wenn wir so diese großen, schlimmen Dinge hören, die in der Welt passieren. Ja, also das meiste, so wirklich dunkle, empfinde ich, dass, da haben wir uns schon dran gewöhnt, dass zum Beispiel im Iran ein Irrer an der Macht zu sein scheint. Ja, das sehe ich da im Fernsehen und ich sehe, wie die Leute ihm zujubeln und dann wird noch erzählt, dass er vielleicht an Atomwaffen bastelt. Und ich sitze da und denke, ja, ich habe mich daran gewöhnt, so ist es wohl. Ne? Da kommt irgendwie keine Panik bei mir auf. Oder du denkst an die Leute, oder du gehörst vielleicht noch zu ihnen, die jetzt in der Schule sind. Und du freust dich für jeden, der noch ein paar Jährchen in der Schule sein kann und noch nicht ganz so schnell sich ernüchtert auf dem Arbeitsmarkt wiederfindet, der schon abgegrast ist. Arbeitslosigkeit. Letztens hörte ich so einen, der das ganz nüchtern so erzählte, es wird der soziale Abstieg kommen. Wir werden weniger haben und immer weniger. Es wird nicht ganz nach unten gehen, aber ziemlich. Da werden wir uns dran gewöhnen. Und ich habe mich dran gewöhnt. Irgendwie kratzt mich das nicht mehr. Meistens sind es ganz andere Dinge, die dir plötzlich das ganze Ausmaß der Dunkelheit vor Augen malen. Deine Dunkelheit nämlich, deine persönliche. Und das liegt manchmal auf einer anderen Ebene. Was ist das? Was lässt dich den Winter spüren? Bei mir kann da zum Beispiel schon ein leerer Kühlschrank zu führen. Plötzlich denkst du, ach, das ist auch alles irgendwie. Und dann fängst du an, dich so reinzudrehen und siehst alles, was so schlecht ist. Und du hast plötzlich das Gefühl, naja, es wird nichts Gutes dabei raus. Oder ich sehe eine Sendung über die abschmelzenden Gletscher. Das kann auch schon reichen. Ich meine das jetzt ernst, nicht ironisch. Kleine Dinge und plötzlich merkst du, es ist Winter und es wird nicht besser. Überall wird es nur schlechter. Bist du ein Mensch, der die Dunkelheit empfindet? Und das Bitterste an der Dunkelheit ist gar nicht so sehr die Dunkelheit. Das, was einen wirklich traurig macht dann, ist der Grund für die Dunkelheit. Die weiße Hexe, sagt der Biber. Eigentlich leben die an der Schneelandschaft, das sieht ganz schön aus. Könnte man sich auch dran freuen so. Der Grund für diese Schneelandschaft, das ist das Problem. Die weiße Hexe, sagt der Biber. Jesaja sagt, Fremdherrschaft. Und natürlich, er meint jetzt eine ganz tatsächliche Fremdherrschaft. Ja, also die Assyrer waren das, glaube ich, die damals das Volk unterdrückten. Ja, er denkt also wirklich an ein Heer aus Fleisch und Blut. Fremdherrschaft. Manchmal spüre ich aber ganz deutlich, dass auch wir in einer Welt leben, die fremd beherrscht ist. Dass in dieser Welt jemand regiert, der nicht der rechtmäßige Herrscher ist. Und das macht die Dunkelheit so schlimm. Das ist das Schlimme an der Dunkelheit, dass man nicht so sicher sein kann, der Winter wird nicht einfach so weggehen. Es wird der Tag nicht kommen, wo wir Menschen das doch dann irgendwie in den Griff kriegen. Es wird wahrscheinlich nicht kommen. Wo spürst du die Dunkelheit? Was lässt dich frieren? Ich möchte jetzt einfach mal einen Moment ruhig sein und versuch mal in dich reinzuhören, was das ist für dich im Moment, ganz konkret, wo du das Gefühl hast, was lässt mich frieren? Was zeigt mir den Winter? Das macht mein Leben im Moment gerade dunkel. Gib dieser Dunkelheit mal einen Namen, einen konkreten Namen. Und jetzt sind da der Biber, oder die beiden Biber, und Jesaja. Und die sagen dir, oh ja, es ist dunkel. Es ist Winter. Aber etwas passiert. Es ist dunkel, aber da ist ein Licht. Deine Dunkelheit hast du benannt. Kannst du auch das Licht sehen? Kannst du auch das Licht sehen? Jesaja war einer der Männer, die hunderte Jahre vor unserer Zeitrechnung eine ganz enge Verbindung zu Gott hatten und die deshalb sahen, ahnten, voraussagten tatsächlich, Gott wird kommen. Es wird nicht immer so dunkel bleiben. Er hat das zum Beispiel an einer anderen Stelle noch gesagt, im 7. Kapitel. Er sagt, deshalb wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben. Die junge Frau, bei Luther steht da Jungfrau, wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und sie wird ihn Immanuel, das heißt übersetzt, Gott steht uns bei, nennen. Es gab auch andere, die ein bisschen vor oder ein bisschen nach Jesaja gelebt haben, die im Namen Gottes ganz Ähnliches sagten. Ich lese mal noch ein Beispiel vor. Ein Mann namens Micha, er sagte, doch dir, Bethlehem, im Gebiet der Sippe Ephrat, dir lässt der Herr sagen, so klein du bist unter den Städten in Juda, aus dir wird der künftige Herrscher kommen. Der künftige Herrscher über mein Volk Israel kommen. Sein Ursprung liegt in der fernen Vergangenheit, in den Tagen der Urzeit. Es gibt noch andere, außer diesen beiden, die im Namen Gottes davon geredet haben, die sahen, es ist dunkel, aber Gott wird handeln. Und im Judentum entstand in der damaligen Zeit aufgrund dieser Aussagen die feste Hoffnung, Gott wird kommen. Vielmehr, ein Retter wird kommen. Sie nannten ihn und nennen ihn, denn sie warten heute noch darauf, den Messias. Den Messias. Der, der die Dunkelheit vertreiben wird. Als Christ glauben wir, er ist schon da. Er ist gekommen. Aslan ist schon in Narnia. Die Geburt Jesu war die Invasion des rechtmäßigen Herrschers in sein Land. Er ist das Licht. Wo Jesus hingeht, da weicht die Dunkelheit. Wo er etwas sagt, da bringen seine Worte Leben. Wenn er liebt, dann wird Menschen warm, obwohl sie im Winter leben. Kannst du das auch sehen oder siehst du nur deine Dunkelheit? Ich werde heute nicht so viel über Jesus sagen, weil sonst habe ich nächstes Mal keinen Stoff mehr. Nächstes Mal geht es um, der Titel heißt Aslan, der Sohn des großen Königs. Es wird um Jesus gehen. Ich werde heute nicht so viel zu ihm sagen, sonst habe ich nächstes Mal keinen Stoff mehr. Aber es wird darum gehen, dass wir glauben, dass er die Macht der weißen Hexe gebrochen hat, im Bild gesprochen. Es wird darum gehen, warum wir glauben, dass das so ist. Warum hier bestimmt 100, vielleicht 150, ich weiß nicht, wie viele von euch das sagen würden, von sich, dass sie mitten in der Dunkelheit das Licht sehen und kennen. Warum wird es gehen? Warum hier Leute sind, die, obwohl sie mitten im Winter leben, die Wärme spüren. Heute, 2000 Jahre danach, wo es immer noch dunkel ist und wo Leute immer noch fest behaupten, und ich sehe das Licht, und dieses Licht verändert die Dunkelheit völlig. Nimm noch mal deine Dunkelheit, die du vorhin benannt hast. Macht es dir Hoffnung, dass da jemand sein könnte, der in der Lage ist, dein Dunkel hell zu machen. Und dessen Geburtstag wir nächste Woche weltweit feiern. Ich glaube, du bist nicht unbedingt zum ersten Mal hier heute. Du hast schon viel gehört. Kannst du mittlerweile etwas von dem Licht sehen? Kannst du etwas von dem Licht sehen? Oder hast du das Gefühl, na, das wird mir hier jeden Sonntag so an, werde ich angepredigt darüber, aber ich sehe es eigentlich nicht. Die Biber setzen ihre ganze Hoffnung auf dieses Licht, auf Aslan. Sie sagen, und sie ziehen die Kinder mit, wir müssen zu ihm, das ist die einzige Hilfe, die wir erwarten können. Mach es genauso. Und nutze diese Adventszeit dazu. Mach es genauso, dass du sagst, ich will diesen Aslan treffen. Also Jesus natürlich. Es wird Weihnachten, das ist der letzte Punkt, lass die Hoffnung zu. Mein größter Wunsch für dich ist, dass du Weihnachten, dass 2005, also Weihnachten 2005 für dich das Weihnachten wird, wo du begreifst, dass es wahr ist, was da gefeiert wird. Vielleicht ist es für dich bisher eine Hoffnung oder eine verzweifelte Hoffnung, dass es wahr sein könnte. Den Kindern geht es so, sie haben Aslan noch nicht gesehen. Ich wünsche dir, dass Jesus dir begegnet in dieser Zeit jetzt. Und dass du anfängst zu glauben. Dass du anfängst zu glauben an die Welt hinter dem Wandschrank. C.S. Lewis, der Autor von Narnia, der Rechte da drüben, ein Raucher übrigens, ein leidenschaftlicher. Er war so ein Mensch. Einer, der Atheist war, durch und durch. Und der unter anderem durch seinen Freund Tolkien zum Glauben kommt, seine Meinung ändert, Christ wird und dann genauso durch und durch Christ ist, wie er vorher Atheist war. Und er hat viele Bücher geschrieben über seinen neu gewonnenen Glauben. Und er hat seinen Glauben an Jesus Christus durchdacht und begründet. Viele seiner Bücher sind sehr denkerisch. Aber er hat auch diese Kinderbücher geschrieben, Narnia. Und er hat sie genauso gemeint, wie ich sie heute ausgelegt habe. Er hat sich, das stimmt, immer gewehrt, dass man seine Bücher oder jetzt den Film einfach als bloße Allegorie versteht. Eine Allegorie wäre, wenn jemand die Geschichte des Christentums oder des Christwerdens oder so erzählt, aber die ganze Erzählung eigentlich einfach in Bilder verpackt. Das wäre eine Allegorie. So einfach gestrickt sind seine Bücher nicht. Aber er hat selbst einmal gesagt, angenommen es gäbe eine Welt wie Narnia, spekulieren wir doch einmal darüber, welche Form das Eingreifen eines Schöpfers, Erlösers oder Richters in diese Geschichte dort annehmen würde. Das überschneidet sich mit einer Allegorie, aber es ist nicht ganz dasselbe. Und er hat einem Mädchen einmal geschrieben, das ihn zuvor angeschrieben hatte, was Aslans anderen Namen angeht. Nun, ich möchte, dass du ihn errätst. Hat es in dieser Welt niemals jemanden gegeben, der erstens zur gleichen Zeit kam wie der Weihnachtsmann, zweitens sagte, er sei der Sohn des großen Herrschers, drittens sich für den Fehler eines anderen von bösen Leuten erniedrigen und töten ließ, viertens ins Leben zurückkehrte, fünftens manchmal als Lamm bezeichnet wird. Kennst du wirklich nicht seinen Namen in dieser Welt? Denk nach und lass mich deine Antwort wissen. C.S. Lewis kannte Jesus. Er kannte das Licht. Es war einer von denen mit dem merkwürdigen Optimismus. Und jetzt kommt der Werbeblock. Schau dir diesen Film an, wenn du ihn noch nicht gesehen hast, oder schau ihn durch diese Brille an, die ich dir jetzt gerade so ein bisschen aufgesetzt habe. Dass Aslan für Jesus steht. Und dass seine Beziehung, also Aslans Beziehung zu den Kindern in diesem Film, ganz gut unsere Beziehung zu Jesus beschreibt. Ohne dieses Wissen, dass Lewis viel mehr erzählen will als ein Märchen, finde ich den Film nette Unterhaltung, aber manchmal kitschig. Ja, was da so passiert. Ist er nicht so wirklich wahnsinnig empfehlenswert. Mit diesem Wissen fand ich den Film sehr gut. Weil er transportiert sehr viel, viel mehr über Gott, als manche Predigt heute Morgen, die irgendwo gehalten wird, über Gott transportiert. Schau dir das mal an. Und mein Wunsch ist, lass die Hoffnung zu, dass diese Geschichte wahrer sein könnte, als du meinst. Werde einer von denen mit dem merkwürdigen Optimismus mitten im Dunkeln. Und der Grund dafür, dazu nächstes Mal mehr. Ich will tatsächlich, dass du anfängst, an Narnia zu glauben, an eine Welt hinter dem Wandschrank. Eine Welt, die real ist, auch wenn du sie nicht siehst. Eine Welt, die viel mehr mit deiner Dunkelheit zu tun hat, als du glaubst. Und jetzt zum Schluss, es gibt in dieser Story einen Professor. So sieht er im Film aus. Er spielt eine interessante Rolle. Man hat fast den Eindruck, dieser Professor nimmt so ein bisschen die Rolle von C.S. Lewis selbst ein. Denn er ist der Einzige, jenseits von Narnia, der den Kindern glaubt, was sie da erzählen aus dem Wandschrank. Und er kann sogar ihre anfängliche Skepsis, als Lucy die Einzige ist, die drin war und rauskommt und erzählt, die Geschwister halten sie für doof, er kann ihre Skepsis am Anfang eigentlich gar nicht verstehen. Ich lese zum Schluss etwas vor, wieder aus dem Buch jetzt. Im Film ist es so ähnlich. Logik, murmelte der Professor, so halb zu sich selbst. Warum lernen Sie auf der Schule keine Logik? Es gibt nur drei Möglichkeiten. Entweder lügt eure Schwester, oder sie ist verrückt, oder sie sagt die Wahrheit. Ihr wisst, sie lügt nie. Sie ist offensichtlich auch nicht verrückt. Also, ehe es sich nicht anders erweist, müssen wir annehmen, dass sie die Wahrheit sagt. Ja, aber glauben Sie denn wirklich, Herr Professor, fragte Peter, andere Welten sind überall zu finden und einfach nur so um die Ecke herum? Nichts ist wahrscheinlicher, antwortete der Professor. Er nahm seine Brille von der Nase und putzte sie sorgfältig. Dabei murmelte er, ich frage mich wirklich, was sie ihnen eigentlich auf den Schulen beibringen. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, wenn wir jetzt mit dir reden, dann reden wir mit dir, der du in dieser anderen Welt bist, die uns manchmal sehr, sehr weit weg erscheint und die wir so gar nicht greifen können und die doch so nah ist. Und ich möchte dich bitten, dass du in unsere Welt kommst. Du bist gekommen an Weihnachten, aber wir brauchen es, dass du in unser Herz kommst. Und wir fangen nicht an dich zu glauben, weil uns irgendwelche Dinge kognitiv überzeugen, sondern wir brauchen es, dir zu begegnen. Und ich bitte dich, dass du diese Zeit jetzt, wo wir an Weihnachten an dich denken, dass du sie nutzt oder dass du uns dafür öffnest, dass wir dir begegnen können. Ich bitte dich, dass du jedem, der hier sitzt, das gibst, was er braucht. Dass du die Leute ermutigst, die hier sind. Oder dass du ihren Kurs korrigierst, wenn du merkst, sie sind auf dem falschen Weg. Oder dass du ihnen einfach den Blick öffnest für deine Wirklichkeit und deine Realität. Ich danke dir dafür. Amen.